Zwischen Bäumen. Der Podcast für die deutschsprachige Hängematten-Community.
Moin und herzlich willkommen wieder draußen zu einer weiteren Folge aus der Welt des Hängemattierens. Schön, dass ihr wieder dabei seid, um mit mir gemeinsam in Themen rund um die Hängematte und das Draußensein einzutauchen. Und heute haben wir tatsächlich ein spannendes Thema. Wie ist es eigentlich als Frau, draußen allein unterwegs zu sein? Also welche Herausforderungen bringt das mit sich, aber auch welche besonderen Erfahrungen? Und mein Name ist Helge und im Deutschen Hängemattenforum bin ich unter dem Nickname Sundance unterwegs. An dieser Stelle darf ich euch zuallererst einmal meinen Gast vorstellen, Margret, die im Forum unter dem Namen Baumkind unterwegs ist. Baumkind kommt ursprünglich aus dem Bushcraft-Kontext und ist hierüber dann zu den Hängematten gekommen und ihre Lieblingsmatten sind Querlieger und zwar selbstgenähte. Baumkind ist 60 Jahre alt, wohnt im Großraum Köln-Bonn und ist beruflich in der IT zu Hause. Ihr Lieblingstransportmittel ist ein Liegerad, mit dem sie fast alle Wege erledigt. Darüber und auch welche Touren sie sonst noch damit macht, darüber berichtet sie in einem kleinen Reiseblog. Und neben dem Radfahren macht sie regelmäßig Sport. Und zwar, und das ist für uns heute tatsächlich besonders interessant, und zwar macht sie Karate. Und da werden wir natürlich auch darüber sprechen, ob sie überhaupt eine geeignete Gesprächspartnerin für uns ist, wenn es darum geht, als Frau allein draußen unterwegs zu sein. Und wir werden mit ihr darüber sprechen, wie ihr Sport ihr Mindset beeinflusst. Und noch ein spannendes Detail. Baumkind ist seit etwas über 10 Jahren Mitglied bei uns im Forum und damit von Anfang an dabei. Sie gehört also zu denjenigen, die diese Community mit aufgebaut haben. Ich freue mich wirklich riesig, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Baumkind. Herzlich willkommen bei Zwischen Bäumen.
Ja, hallo Helge, vielen Dank.
Wir haben nämlich lange gebraucht, bis wir endlich diesen Termin für eine Aufnahme hatten. Und zwar nicht, weil wir beide so fürchterlich verplant wären. Ich glaube, wir beide sind sogar einigermaßen organisiert, sondern weil das Leben manchmal anders kommt, als man plant. Aber nun ist es endlich soweit und ich steige gleich mal ein mit dem Thema. Du bist vor kurzem von einer Radreise nach Dänemark zurückgekommen. Wie lange bist du jetzt zurück bei dir im Alltag?
Es sind jetzt schon 4 bis 6 Wochen ungefähr, dass ich wieder zurück bin.
Und dann nimm uns mal mit und erzähl uns einige wichtige Eckpunkte zu deiner Tour. Wo warst du? Wie war das? Erzähl mal.
Ich bin in Flensburg gestartet und wollte nach Skagen. Mir ging es einfach darum, geradeaus zu fahren an einen Ort, wo ich schon mal als Kind war. Deswegen hatte der auch für mich so eine gewisse magische Bedeutung, wo Nord- und Ostsee zusammenfließen. Ich bin da an der Ostsee geboren, an der Nordsee aufgewachsen. Und dann bin ich an der Westküste dem Eurovelo 12 folgend wieder zurück nach Nebel. Das war der Plan, den habe ich auch ungefähr so umgesetzt. Ich habe mir dafür 3 Wochen Zeit genommen von der Arbeit. Gebraucht habe ich 14 Tage. Ich glaube, ganz wesentlicher Punkt war, dass ich tatsächlich bis auf 2 Nächte, nein, ich habe eigentlich immer draußen geschlafen, bis auf eine Nacht. Eine Nacht habe ich in einer Herberge übernachtet. Die war gerade am Wegesrand, deswegen habe ich sie genommen. Es war auch fürchterlich am Regnen an dem Abend und es passte einfach. Und ich war schon sehr erstaunt, was die Dänen da haben. So ein Haus, so eine Art Gemeindehaus in der oberen Etage. Ein Raum, der 24/7 offen ist in den Sommermonaten. Da kann also jeder einfach rein per PayPal, nee, nicht PayPal, das, was die Dänen da in Dänemark haben zum Bezahlen, dieses Bezahlsystem einfach überweisen und dann da schlafen.
Ich möchte gerne mit dir jetzt mal bei deiner Reise bleiben und da exemplarisch das so mal durchgehen und mal gucken, wie das eigentlich für dich ist, wenn du so eine Tour planst. Wie lange ist das denn jetzt her, dass du konkret vorhattest, diese Tour zu machen?
Bestimmt schon 1 Jahr. Das sind solche Touren, die entwickeln sich relativ langsam. Da kommt dann so eine fixe Idee auf, man könnte ja mal. Dann gucke ich schon mal irgendwo auf der Karte nach. 1000 Kilometer ist eine runde Summe, klingt gut. Und ja, irgendwann fange ich mal an zu schauen, wie sind denn da die Radwege, was bietet sich an, und fange dann an, konkreter zu planen. Meistens folge ich auf solchen Reisen den Eurovelos. Das sind recht gut ausgebaute Radwege, recht gut beschildert, auch von der Infrastruktur mehr oder weniger gut, also touristische Strecken. Aber links und rechts vom Wegesrand gibt's natürlich auch immer was zu entdecken und manchmal mache ich Extraschleifen, manchmal sehr verrückte Extraschleifen, nur weil ich es mir in den Kopf gesetzt habe, irgendwo da hinten nochmal hinzufahren. Das plane ich auch vorher schon mit ein, gucke mir dann an, geht das überhaupt? Also ich bin einmal durch die Alpen gefahren und der Weg hätte über den Brennerpass geführt, aber ich wollte unbedingt durchs Zillertal. Ich habe dann einen ganzen Tag lang zwei Tage geschoben und einen Tag lang mein Fahrrad getragen.
Nochmal zurück zu dieser Tour nach Dänemark. Hast du diese Tour eigentlich von Anfang an als Solo-Tour geplant? Also wolltest du die alleine machen?
Ja, ich mache das häufiger mal, so einmal im Jahr mache ich für mich so eine Solotür, wo es tatsächlich darum geht, einfach geradeaus zu fahren, Strecke zu machen, auch mit mir selbst alleine zu sein. Denn wenn ich alleine bin, dann ist keiner da, der drängelt oder quengelt. Ich würde gerne mit meinem Mann fahren, aber der ist da für solche Touren nicht immer so zu haben. Da muss ich dann ganz anders planen. Deswegen fahre ich halt tatsächlich alleine, aber man ist nie alleine auf dem Weg. Das ist eigentlich das Wunderbare am Alleinreisen. Man trifft Menschen. Man trifft ganz viele Menschen. Also manchmal auch nicht, aber dann ist das auch okay.
Wenn du jetzt sagst, so eine Tour mache ich alleine, welche Reaktion bekommst du von anderen, wenn du denen davon erzählst, von deinen Planungen?
Ja, so aus dem näheren Umfeld, die kennen mich schon, die kennen auch meine Touren, die winken dann nur ab. Aber was ich halt häufig auch mal so lese, ja, ich bin jetzt alleine, ich weiß nicht, kann man überhaupt alleine reisen? Also liest man schon mal so im Internet dann, dass Frauen, gerade Frauen, da total unsicher sind, ob sie überhaupt alleine reisen. Das kenne ich aber auch ein bisschen von mir selber. Weil früher war das auch so, dass ich mir das gar nicht vorstellen konnte, alleine zu reisen. Das fing irgendwann mal an, weiß nicht, vor 10, 15 Jahren, da wollte ich mehrtägige Wanderungen machen und konnte niemanden dafür begeistern in meinem Umfeld und bin dann, weil das so ein dringender Wunsch war, alleine losgestiefelt. Und da habe ich erst mal gemerkt, wie toll das ist und b, diese ganzen Hemmnisse, die man so irgendwie aus der Erziehung kennt. Also wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Und ja, wenn was passiert, dann bin ich ja irgendwie schuld. Und das habe ich dann so langsam aber sicher abgewandert in vielen, vielen Runden.
Das heißt, so die größere Blockade war gar nicht so sehr das, was andere dir gesagt haben, sondern das, was du selber bei dir im Kopf irgendwie drin hattest als Bild, was geht oder was eben auch nicht geht.
Auf jeden Fall, weil das war ja schon so, noch von meiner Oma kamen diese Sprüche teilweise. In der Familie denke ich manchmal, wir sind schon seit Generationen ein Matriarchat. Aber dann trotzdem bleiben da so diese Gedanken. Nee, geht nicht. Eine Frau muss Rücksicht nehmen auf einen Mann. Alleine losziehen, das geht ja gar nicht.
Ja, aber du bist dann doch alleine losgezogen. Und jetzt nehmen wir einmal an, wir hätten dir bei deiner Reiseplanung über die Schulter gucken können. Also und hätten dich ein bisschen beobachten können, wie du da rangegangen bist. Was hätten wir da beobachten können?
Ja, ich mache mir zunächst mal Gedanken. Was braucht man ungefähr? Wie sieht das Gelände aus? Sind da jetzt irgendwelche extremen Sachen? Wo brauche ich Kletterzeugs oder so? Dann fällt der Weg natürlich schon mal flach, weil ich tue nicht klettern. Welchen Schlafsack brauche ich? Auf welche Eventualitäten muss ich mich einstellen? Wie sieht das aus mit der Wasserversorgung? Wie ungefähr mit den Supermärkten unterwegs? Auf einer Schwedenreise war das tatsächlich mal ein bisschen komplizierter, weil wir da einen Abstecher in eher dünn besiedeltes Gebiet gemacht haben. Das erschien in der Planung eher kompliziert, weil vor Ort war das dann gar nicht mehr kompliziert. Da sieht alles nochmal wieder deutlich unkomplizierter aus. Mhm.
Denkst du, dass du als Frau eine Reise anders planst als jetzt, wenn ich eine Reise planen würde?
Ich glaube nicht. Also ich schaue nach, wo ist der Weg, welche Wege sind vernünftig, wo kann man ungefähr übernachten? Gibt es sowas wie in Dänemark, diese Shelter? Oder muss ich mich auf eine Übernachtung irgendwo in der Pampa einrichten? Ich guck schon mal nach, wie sieht das aus mit wilden Tieren, Zecken oder Wölfen. Aber ansonsten, nee, ich glaube, von der Planung her machen wir das ungefähr gleich.
Okay. Du hast erzählt, die größte Blockade ist vielleicht tatsächlich sogar bei dir im Kopf gewesen oder nach wie vor. Hast du mal Ausrüstung mitgenommen, wo du gesagt hast, davon verspreche ich mir jetzt noch mal eine besondere Sicherheit, dadurch, dass ich das jetzt mitnehme?
Oh ja, ganz viel. Ein langes Messer, Pfefferspray, ich weiß nicht was. Also an meinem Liegerad habe ich eine Fahnenstange, die spitze ich gelegentlich mal an. Das ist so eine Bambusstange aus dem Baumarkt, aber wenn die angespitzt ist, ist das schon eine verdammt gute Waffe. Helles Licht. Inzwischen denke ich, ein Kochtopf mit einem Stein drin ist ganz gut, um Wildschweine zu vertreiben. Es ist oft gefühlte Sicherheit und du hast das ja schon angerissen, das Thema Karate spielt auch noch eine gewisse Rolle. So normalen Situationen, wo Frauen sich vielleicht schon mal bedroht fühlen können, stehe ich da eher entspannt gegenüber, weil ich einfach auch weiß, na gut, im Zweifelsfall kann ich jetzt ganz plötzlich von 0 auf 180 gehen und mal richtig zuschlagen. Hat einen Überraschungsmoment für mich, aber mehr leider auch nicht, muss man ganz klar sagen. Darin erschöpft sich das. Im Laufe der Jahre ist dieses Vorsichtsdenken deutlich weniger geworden.
Mhm. Das heißt, du bringst tatsächlich so ein paar Sachen, also ganz praktische Dinge mit, dann bringst du deinen Sport mit, deinen Karate. Bist du eigentlich für mich jetzt überhaupt tatsächlich eine richtig gute Gesprächspartnerin, wenn es darum geht, als Frau alleine draußen unterwegs zu sein? Oder sagst du, naja, eigentlich hättest du da lieber jemand anderen zu interviewen oder zu fragen müssen, weil ich bin 1,90 Meter groß, ich bin muskelbepackt, ich gehe dreimal in der Woche zum Training und die anderen Tage auch nochmal ins Fitnesscenter? Oder wie muss ich, oder was antwortest du mir jetzt auf meine Frage?
Also Frau alleine unterwegs, würde ich sagen, kommen alle Frauen, die alleine unterwegs sind, in Frage, egal mit welchem Hintergrund sie kommen. Ich würde fast so ein bisschen so weit gehen, die Frauen, die alleine unterwegs sind, sind insgesamt im Leben schon, also die jetzt so alleine unterwegs sind, dass sie einfach ihre Hängematte irgendwo im Wald aufhängen, da übernachten und dann weiterfahren oder weitergehen. Ich glaube, man ist da schon so ein bisschen härter vielleicht im Leben, könnte man sagen. Also alle Frauen, die das machen, die ich kenne, die passen nicht so richtig so in dieses normale Bild, was man so von Frauen hat. Weniger vom Aussehen oder so, sondern irgendwie vom Mindset. Das sind häufig sehr taffe Frauen. Ich weiß, also ich selber würde mich da jetzt nicht unbedingt zuzählen, obwohl andere Leute vielleicht anders darüber denken, wie ich sei.
Ich bin ein bisschen unsicher, was jetzt ein typisches Frauenbild ist und was ein untypisches, aber ich lasse das mal so stehen und hinterfrag das nicht. Aber angenommen, du stehst jetzt vor mir, wen sehe ich denn da?
Ich bin relativ klein, mit 1,64. ja, es ist schwer zu sagen. Also ich sehe mich ganz normal als Frau, aber ich falle doch auch so sozial so ein bisschen aus dem Raster, weil ich zum Beispiel Familienernährerin war über viele, viele Jahre, eine ganze Familie durchgekriegt habe. Als Frau in der IT ist man auch so irgendwie anders.
Okay. Aber stehst du anders vor mir, weil du das machst, was du machst, weil du die Geschichte hast, die du hast, weil du dich als Frau in einer Männerdomäne durchsetzen musstest? Also inwiefern verändert das dein Auftreten?
Ich glaube so eigentlich erstmal gar nicht. Wenn es zu Konflikten kommt, dann werde ich manchmal kratzbürstig, wenn ich geonkelt werden soll. Mhm. Also wenn mir jemand ungefragt seine Ratschläge anbietet und mich über Dinge aufklären möchte, die ich mindestens genauso gut weiß oder vielleicht sogar besser. Das erlebe ich relativ häufig, dass Männer da meinen, sie hätten das Recht, Frauen zu belehren. Ungeachtet der Tatsache, dass eine Frau das gleiche Wissen haben könnte oder so. Also das erlebe ich tatsächlich relativ häufig und ich bin da sicherlich auch nicht allein. Ja, es ist relativ weit verbreitet, dass Frauen oft ungefragt Hilfe angeboten wird, teilweise aufgezwungen. Also das, glaube ich, das Krasseste, was ich mal erlebt habe, ist, ich habe mein Liegerad im Zug auseinandergenommen gehabt. Und das ist so ein Knicklenker, den muss man schon so ein bisschen merkwürdig wieder zusammensetzen. Mhm. Und zwei ältere Herren wollten mir ständig dabei helfen und fanden, dass jetzt das Tretlager nach unten gehöre und nicht nach oben. Ich würde das ja völlig falsch machen. Die haben sich dann noch hochgeschaukelt und ließen beide nicht von mir ab. Das ist tatsächlich so. Also das ist häufig so, dass gerade so, wenn man jetzt so mit technischen Elementen irgendwie zugange ist, sei es ein Fahrrad oder so, da bekommt man schon gerne mal ungefragt Hilfe angeboten.
Ich hol uns nochmal wieder zurück nach der Reise nach Dänemark. Also wir haben festgestellt, die Planung ist wahrscheinlich sehr ähnlich, wie du sie machst, wie ich sie machen würde. Jetzt ist die Planung abgeschlossen und du sitzt inzwischen zu Beginn deiner Reise jetzt im Zug wahrscheinlich ja erst nach Hamburg, von wo es dann weitergeht. Und damals, auch als du im Zug saßt und dann an die nächsten 14 Tage oder an die nächsten 3 Wochen gedacht hast, gab es damals noch etwas, was dir Sorgen gemacht hat, wenn du an die Tour gedacht hast? Oder bist du jetzt, nachdem die Planung so abgeschlossen ist, ganz fein mit dir selbst und spulst die Tour einfach so runter?
Ja, also bis zum letzten Bahnhof, bis ich tatsächlich losfahre, ist immer noch so ein bisschen Anspannung, weil mit dem Fahrrad zu reisen in der Deutschen Bahn ist auch nicht immer so einfach. Aber wenn ich dann angekommen bin, dann dauert das eigentlich nur noch ein paar Minuten, bis ich raus bin aus der Stadt und dann irgendwo so in die Tour reinsinke und die dann tatsächlich häufig einfach nur noch so abspule, ja.
Wir haben vorhin darüber gesprochen, ich kenne jetzt keine Statistiken, also so habe ich mich nicht vorbereitet, ich weiß nicht, ob es die auch gibt, aber ob Frauen grundsätzlich mehr Respekt davor haben, alleine draußen zu sein oder unterwegs zu sein als Männer. Verstehst du das?
Also das denke ich auch, dass Frauen da insgesamt zurückhaltender sind, was solche Sachen angeht.
Aber du gehst ja trotzdem raus. Also das alles hält dich nicht ab, alleine rauszugehen. Warum machst du das trotzdem?
Ich glaube, ein ganz wichtiger Grund ist, dass ich solche Dinge gerne mache und mein Mann nicht. Mein Wunsch, solche Sachen zu machen, ist so stark, dass ich einfach sage, ich möchte das wirklich machen, aber mein Mann kommt da nicht mit aus gesundheitlichen Gründen und so. Also der ist da nicht so wanderaffin oder kilometeraffin und einfach draußen schlafen, nur weil es gerade sich so anbietet, da ist er gar nicht so interessiert dran, sagt dann auch gerne, ja, fahr mal alleine, mach das, dann kommst du glücklich zurück.
Macht der sich Sorgen um dich?
Nein, also vielleicht am Anfang hat er sich vielleicht auch mehr Sorgen gemacht, aber wir haben da inzwischen so einen Rhythmus, dass ich das Telefon ausschalte. Ich bin unterwegs nicht erreichbar, aber wenn ich einen Platz gefunden habe, wo ich dann die Nacht über bleibe, dann rufe ich ihn an und sag, wo ich bin, mhm, und dass alles in Ordnung ist. Und am nächsten Morgen sag ich, wo ich ungefähr hingehe. Also da weiß er immer genau, wo ich bin.
Also ihr habt für euch zwei eine Routine gefunden, aber das hat ja auch noch mal was von Absicherung, dass er ungefähr eine Idee hat davon, wo du bist. Wenn wirklich was wäre, helfen könnte er dir nicht. Aber er wüsste zumindest, wo er nach dir suchen müsste oder wo er anfangen müsste, nach dir zu suchen.
Ja. Das machen wir immer, wenn ich mal irgendwie eine Tagestour mache oder so. Da habe ich mich auch schon mal ganz schlimm verspätet. Eigentlich wollte ich noch bei Tageslicht zurück sein, aber ich habe bei Einbruch der Dunkelheit erst den Rückweg angetreten und dann habe ich so einmal in der Stunde immer, wenn ich mal aufs Handy gucken musste, habe ich ihm per SMS geschrieben, wo ich gerade bin. Dann brauche ich auch nichts weiter bei zu schreiben. Er weiß dann, ja gut, meine Frau ist da und schreibt nichts weiter, also ist alles in Ordnung.
Kennst du überhaupt Ängste, wenn du rausgehst?
Ja, es könnte ein Wolf kommen. Wildschweine, Zecken. Nee, sonst ganz normale Ängste, würde ich mal sagen. Was machst du jetzt, wenn du jetzt einen Unfall hast? Und also natürlich ganz normale Ängste, die jeder irgendwie, glaube ich, hat. Nicht speziell als Frau, dass ich sagen muss, es ist dunkel. Obwohl doch, das ist auch manchmal da, also je nach Gegend.
Wenn du jetzt beschreiben würdest, was für Gegenden sind das dann, wo du so ein Gefühl von Unwohlsein hast?
Tatsächlich hier bei uns im Dorf, weil da hier ist doch nachts relativ viel los, relativ viel Alkohol und man soll es nicht meinen, im Dorf sehr viele Drogen unterwegs. Auch sehr viele Jugendliche, die einfach mal ihr Auto mit und ohne Führerschein irgendwo ausprobieren. Da habe ich doch manchmal ein bisschen Sorge.
Aber dann sind das weniger diese Momente, wo du draußen in der Wildnis bist, sondern dann eher zivilisationsnah.
Ja.
Okay.
Ja, draußen habe ich vor allen Dingen Angst vor dem Jäger, dass der mich da verjagt. Das möchte ich jetzt gar nicht, weil Hängematte wieder einpacken ist ganz doof. Ja, aber sonst mit Wölfen, wie gesagt, weiß ich nicht, wie ich mich da insgesamt positionieren kann oder möchte. Das ist alles so viel zu emotional, diese Diskussion, viel zu wenig Fakten.
Ist ja auch ein Thema, mit dem wir jetzt noch gar nicht so lange zu tun haben. Also Wölfe gibt es jetzt seit ein paar Jahren, ich weiß jetzt nicht, seit 10, 15 Jahren vielleicht wieder hier in Deutschland, hätte ich jetzt geschätzt. Das reicht noch nicht, damit wir uns wieder an sie gewöhnen und an irgendwie einen vernünftigen Umgang. Und das ist ja noch alles relativ neu auch dann.
Ja, also ich habe manchmal, wenn ich so im Wald bin, Pilze sammle zum Beispiel, wo ich ja eigentlich so ja irgendwie durch den Wald gehe und auf ganz andere Sachen achte als jetzt die Tiere um mich herum, dann nehme ich tatsächlich einen Stock und hau damit ab und zu mal gegen einen Baum. Oder ich trete auf Stöcke, dass die mit Geräuschen brechen, damit ich auch die Tiere nicht störe. Damit die mich rechtzeitig hören und sagen können, oh, da kommt schon wieder ein Mensch, lass mal weggehen hier.
Ja, und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz, ganz praktischer Tipp, wo man einfach sagt, ja, ich kenne das ja auch bei in Gegenden, wo man mit Schlangen rechnen muss, dann tritt man halt einfach etwas doller auf und dann sind meistens diejenigen, die ängstlicher sind und dann auch schneller verschwinden. Inzwischen bist du von deiner Reise zurück. Und wenn du jetzt zurückdenkst und dir überlegst, welche Begegnungen hattest du da? Was für Begegnungen sind dabei gewesen auf deiner Tour?
Viele schöne Begegnungen, manche kurz, manche länger. Wenn man so in so einem Shelter ankommt, man trifft da in der Regel irgendwelche Menschen, mit denen man auf gleicher Wellenlänge ist. Die sind auch mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs. Man unterhält sich über praktische Sachen, viel über die aktuelle Tour, wo kommt man her, wo geht man hin. Wie lange ist man schon unterwegs? Wo ist der nächste Supermarkt? Oder gibt es hier eine Dusche? Ja, das sind so die Sachen. Und dabei entstehen natürlich sehr intensive Gespräche auch manchmal, weil man ja unter seinesgleichen ist.
Ist das der Normalfall oder erinnerst du dich auch an Begegnungen, wo du sagtest, hätte ich drauf verzichten können?
Ich habe nie eine Begegnung gehabt, wo ich sagen würde, hätte ich drauf verzichten können. Oder, also nie. Nie irgendwie was gewesen. Ein bisschen nervig sind besorgte Waldspaziergänger, die ganz besorgt fragen, haben Sie denn keine Angst hier alleine im Wald? Und wenn man davon so 10 Stück in einem Wald trifft, dann habe ich mich tatsächlich gefragt, ist irgendwas verkehrt? Habe ich was nicht mitgekriegt? Ja, wovor muss ich jetzt hier Angst haben, dass jeder mich gefragt hat, was ich denn hier so alleine mache mit meinem großen Rucksack?
Aber jetzt keine so, wo Menschen übergriffig waren oder was in der Richtung.
Nein, ich versuche auch, wenn Jugendliche irgendwo im Wald in der Schutzhütte Party machen oder so, dann gehe ich da halt nicht unbedingt hin.
Das gehört dann sicherlich auch so unter die Überschrift gesunde Vorsicht, ne? Oder zumindest muss man nicht ausprobieren oder austesten. Du hast vor 10, 12 Jahren, ich weiß nicht, vielleicht auch 15 ungefähr, angefangen, regelmäßig draußen zu sein. Also das ging los mit Overnightern oder jetzt auch mal länger, 2 Wochen in Dänemark. Von mir selber weiß ich, dass dieses Draußensein und draußen unterwegs sein mich auch immer verändert. Also ich habe was über mich selber gelernt, über meine eigene Psyche, über meinen Körper. Ich lerne meine Ausrüstung besser kennen, also was funktioniert und was nicht und in welchen Situationen. Ich habe gelernt, draußen zu kochen, mit Feuer, ohne Feuer. Worauf muss ich bei der Platzwahl achten, wenn ich meine Hängematte irgendwo aufhänge? Also diese ganzen praktischen Dinge. Mein Mindset hat sich auch verändert im Laufe der Zeit. Ich werde auch gelassener gegenüber bestimmten Herausforderungen. Was hast du im Laufe der Zeit über dich selbst gelernt?
Sehr, sehr viel. Also auf jeder Tour bin ich dann sehr über mehrere Tage mit mir alleine und lerne mich da selber einfach kennen, immer wieder aufs Neue. Wie bin ich, wenn ich ganz ohne äußere Einflüsse bin, also ganz einfach Essensrhythmus, wenn ich mich mit niemandem mehr absprechen muss, sondern das ganz für mich alleine entscheide, wann ich essen möchte, ob ich überhaupt was essen möchte. Das sind so Dinge, die, wo es sehr deutlich auffällt. Aber natürlich, man ist ja mit sich alleine, man hat Zeit zum Denken, gerade auf dem Fahrrad, das ist ja Meditation pur, wenn man mehr oder weniger ruhige Strecken fährt. Und ich werde auch viel, viel, viel gelassener im Laufe von so einer Tour, weil da dieser ganze Alltag, der löst sich und irgendwann bin nur noch ich da und einfach bin ich irgendwie so, es ist so das pure Sein. So war das in Dänemark die letzten Tage dann gewesen. Und da bin ich einmal von hinten angesprochen worden von einem Herrn, der kam dann mit dem Fahrrad und wollte zum Bäcker und fand das total interessant und wollte sich eigentlich nur ein bisschen motivieren von mir für seine Nordkap-Tour. Aber sowas passiert dann. Das sind einfach lustige Begegnungen, die sind irgendwie schön und die kommen und gehen. Und es geht so, man ist einfach nur noch da, so ganz transparent oder irgendwie so. Es ist vielleicht wie Surfen oben auf der Welle. Keine Ahnung, wie man das so beschreiben kann.
Gibt es andere schöne Momente, die du hattest, an die du dich erinnerst? Also gerade vielleicht auch, weil du alleine unterwegs gewesen bist?
Ja, auf jeden Fall Begegnungen mit anderen Menschen. Wenn ich mit meinem Mann zusammenreise oder mit anderen Leuten, dann ist man ja eine Gruppe. Und ist irgendwie sehr stark auf sich selber bezogen und trifft eigentlich wenig andere Menschen. Da ist sehr wenig Interaktion. Aber sobald ich alleine bin, bin ich ja offen. In alle Richtungen. Und jeder, der irgendwie näher kommt, kann mit mir in Kontakt treten. Ich bin da auch nicht abgelenkt. Und das ist ein Riesenunterschied. Man lernt unheimlich viele Leute kennen. Man trifft unheimlich viele Leute. Manchmal sind es nur kurze Begegnungen, die aber sehr intensiv sind. Kurze Gespräche und die einen einfach berühren, die man mitnimmt, die ich dann mitnehme so für mich.
Hast du noch eine Erinnerung an eine solche Begegnung?
Es war mal eine Nonne irgendwo, da war ich auf dem Weg von der Nordsee nach Hause, hatte mein Fahrrad dahingestellt, vor einer Kirche, auf der Bank gesessen, wollte was trinken und da kam eine Nonne an und das war so ein relativ kurzes, aber irgendwie sehr schönes Gespräch. Ich weiß schon gar nicht mehr worüber, aber ich weiß, dass es einfach schön war.
Du bist mit deiner Dänemark-Tour ja jetzt vorbei. Du bist wieder zu Hause. Und wenn du jetzt auf die Tour schaust und auf alle anderen, die du so mal gemacht hast, welche Do's and Don'ts würdest du einer anderen Frau raten?
Erstmal machen. Und das Feintuning kommt einfach mit der Zeit. Also erstmal selber rausfinden vielleicht, wie soll so eine Tour aussehen? Möchte ich jetzt tatsächlich mit Hängematte unterwegs sein oder vielleicht doch lieber in einem Airbnb? Da sind die Geschmäcker äußerst unterschiedlich und muss man noch mit dem Fahrrad unterwegs sein oder zu Fuß? Will man das überhaupt? Aber generell würde ich sagen, einfach machen, wenn man möchte.
Und gibt es was, wo du sagen würdest, da habt mal ein Auge drauf und vermeide das lieber?
Nein. Also, ja gut, vielleicht sollte man in bestimmten Stadtteilen vielleicht nicht unbedingt als Frau alleine gehen, in Hamburg oder wo auch immer, in so diesen Großstädten. Aber grundsätzlich würde ich sagen, nein. Warum? Warum sollten wir vorsichtig sein? Also, ich meine, vielleicht in Ländern, also in muslimischen Ländern ist das ja manchmal schon noch ein bisschen anders. Aber auch da reisen Frauen alleine. Klar sind immer Ängste da. Ich war noch nie in so einem muslimischen Land alleine und kann deswegen auch gar nichts dazu sagen. Aber generell würde ich sagen, ja klar, es geht. Warum nicht?
Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen kitschig von mir auch, aber gibt es etwas, von dem du dir wünschst, dass andere Frauen das sich zu Herzen nehmen sollten?
Ich würde sagen, einfach tatsächlich das, was ich schon gerade gesagt habe. Wenn man so einen Wunsch hat, sowas zu machen, einfach umzusetzen. So ein bisschen schauen, was schaffe ich Stand jetzt und vielleicht auch mal die Komfortgrenze so ein kleines bisschen verschieben. Also ich bin auch nicht morgens aufgewacht und habe gesagt, ich nehme jetzt meine Hängematte und fahre 14 Tage durch Dänemark mit mehr oder weniger Planung. Nein, das ist das Ergebnis einer Entwicklung oder das Zwischenergebnis. Die Entwicklung geht ja weiter. Das hat sich so ergeben, das passt für mich so vom Körperlichen. Ich kann so eine Tour fahren, ich kann 1000 Kilometer am Stück fahren. Es kann sich ja auch morgen ändern, dass ich sowas gar nicht mehr machen kann. Wir wissen es ja nicht. Unsere Glaskugel reicht nicht dafür.
Machen, rausgehen, sich das auch zutrauen. Du hast davon gesprochen, dass das Ganze auch eine Entwicklung ist. Nimm uns nochmal mit zum Anfang hin. Also jetzt nicht deiner Dänemark-Reise, sondern wie war das für dich, als du zum ersten Mal rausgegangen bist? Was hast du dir da für eine Herausforderung gesucht?
Ja, zunächst mal war erstmal alleine unterwegs sein. Und es hat sich mir eigentlich nie die Frage gestellt, wie. Wandern, ja, und übernachten im Zelt. Ich habe mir dann erstmal überhaupt eine Ausrüstung besorgt, mit der man wandern gehen kann. Ein einfaches Zelt, einfachen Rucksack, einfachen Schlafsack, einfache Isomatte. Hab mir wahnsinnig den Kopf zerbrochen, welche Eventualitäten könnten kommen. Was brauche ich? Wie viel Pflaster? Wie viel medizinische Notfallvorsorge? Wie viel Wasser und so? Wenn man zu Fuß unterwegs ist, ist das nochmal was anderes als mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad kann ich locker mal 10, 15 Kilometer überbrücken und finde immer was. Zu Fuß ist das schon ein bisschen anders, wenn das Wasser knapp wird. Also diese Überlegungen sind schon irgendwie ein bisschen wichtig. Da habe ich dann auf Campingplätzen noch übernachtet. Und schon auf der zweiten Tour bin ich Mitte Oktober unterwegs gewesen, weil die erste war so schön. Dann bin ich 14 Tage später direkt nochmal losgegangen und habe dann in einem dunklen Dickicht gestanden und mir so die Gedanken gemacht, oh, was passiert, wenn du jetzt den Wanderweg nicht mehr siehst, weil es schon was dunkler ist als gedacht. Und so kam ich dann überhaupt auf die Idee, mich mal zu erkundigen, wie das ist, im Wald zu schlafen oder was man dann sinnvollerweise machen muss in so einem Notfall. Und so bin ich dann auf das Thema Bushcrafting gekommen, weil die machen das ja schon, die schlafen auch einfach mal im Wald und machen solche Touren und habe dann da die ersten Touren gemeinsam gemacht mit Leuten. Sind wir immer so unterwegs gewesen und haben unsere Wandertouren gemacht, mal im Harz, mal hier, mal da. Und da habe ich dann gelernt, so in der Gruppe war das auch nochmal ganz anders. Da habe ich mich immer sehr sicher gefühlt und da war das nie dieses Gefühl, ganz alleine zu sein. Irgendwann stand das dann tatsächlich auch mal an, wie ist das, wenn ich jetzt alleine bin? Und da bin ich hier 20 Minuten hinterm Haus, da ist so ein kleines Wäldchen auf dem Berg, hab da erst tagelang abends gesessen auf so einem Bänkchen, hab mir das so angehört, welche Geräusche, welche Tiere sind da, welche Leute kommen vorbei. Dann habe ich mir tagsüber einen schönen Platz gesucht, wo man eine Hängematte aufhängen kann, habe ich mal gemacht. Und dann bin ich da abends hingegangen, habe meine Hängematte gehabt. Mein Notfallplan war, wenn irgendwas sein sollte, dass es nicht geht, dann lasse ich alles da und gehe runter und hol's am nächsten Tag ab. Aber die Nacht, das war so im Februar, mit einem völlig unzureichenden Schlafsack, da war so überall so glitzernder Schnee bei Vollmond, ein Reh war da am Blöken. Und morgens der Sonnenaufgang, das war einfach irgendwie nur so fantastisch. Da habe ich es halt immer wieder gemacht.
Ja, aber das ist ja auch tatsächlich was ich auch durchaus schlau von dir finde, dass man sagt, ja, man startet vielleicht mal mit Campingplätzen und dann sucht man sich eine Gruppe und schaut, wie sich das entwickelt. Und dann gewöhnt man sich an die Geräusche, weil das ja wirklich fremd ist. Also das erste Mal so ein bellendes Reh zu hören im Wald, das muss man erstmal einschätzen können, wissen, was das ist so.
Ja. Einer der schlimmsten Momente mit Kopfkino, muss man schon sagen, war auf einer meiner ersten mehrtägigen Wandertouren, wo ich dann einfach am Waldrand geschlafen habe. Nachts zwischen 2 und 5 Uhr morgens ist es ganz still im Wald. Abends haben die Bäume noch gerauscht im Wind, es war ein kräftiger Wind und dann habe ich da nachts in der Hängematte gelegen und ich glaube, das war tatsächlich auch meine allererste Nacht, wo ich so frei im Wald geschlafen habe. Erstmal hörte ich irgendwelche komischen Geräusche, die so ein regelmäßiges Klopfen, so tock, tock, tock. Bis ich dann merkte, das war das Geräusch meiner Wimpern, die gegen den Schlafsack geschlagen sind. Und das war so verstärkt in der Nacht, weil es so still war. Und dann nachts um 2 Uhr bekam ich regelrecht Panik, ob ich jetzt aus der Zeit gefallen bin, weil es so still war. Und als er morgens um 5 das erste Mäuschen im Laub raschelte, da fiel mir echt ein Stein vom Herzen. Es war die Stille, die mir Angst gemacht hat.
Ja, auch Stille muss man kennenlernen. Vielen Dank, dass du uns auf deine Reise nach Dänemark ein bisschen mitgenommen hast und was dich da bewegt hat. Die nächste Frage, die sich dann ganz natürlich irgendwie anschließt: Wohin geht die nächste Reise? Hast du da schon was im Blick?
Rotterdam. Ganz klassisch mit Airbnb, mit Hotel sogar, aber Fahrrad.
Und alleine oder nicht allein?
Diesmal nicht.
Baumkind, Margret, herzlichen Dank dafür, dass du das mit uns geteilt hast. Deine Erfahrungen und Erlebnisse, das ist spannend, das mal aus der Perspektive einer Frau auch zu hören, wobei ich festgestellt habe, so ganz viel anders ist es in vielen Bereichen dann doch nicht, in manchen dann schon, aber vor den manchen Herausforderungen steht man dann einfach auch einfach als Reisender überhaupt. So, das ist dann das, was für alle dann auch wirklich gleich ist dann.
Ja, also ich glaube, als Frau macht man sich einfach schon noch einen Kopf. Wie ist das, wenn einem da böswillige Menschen über den Weg laufen? Weil man ist ja auch körperlich schwächer in der Regel. Und damit einladender, der als Opfer jetzt, als Mann. Aber ansonsten ist das gleich. Also, ja, einfach, ich würde sagen, tatsächlich einfach auch machen, wenn man Lust hat, solche Reisen zu machen. Und das nächste Mal geht's besser.
Ich finde, das ist ein super Satz, um diesen Podcast jetzt hier abzuschließen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für deine Einsichten. Und vielleicht klappt es ja tatsächlich, dass wir uns irgendwo auch mal persönlich begegnen.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, dass ich diese Dinge auch mal sagen konnte. Und vielleicht findet sich ja auch die eine oder andere Frau, die da motiviert ist, mal sowas zu machen.
Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann schreibt uns das gerne an podcast@hängemattenforum.de oder schreibt uns auch gerne eure Erfahrung ins Forum. Wir freuen uns jedenfalls auf den Austausch mit euch. Und wenn ihr als Frau unterwegs seid, dann lohnt sich sicherlich darüber auch nochmal ein extra Austauschfaden auch bei uns im Forum. Das können wir gerne auch für so etwas nutzen. Für jetzt aber erst einmal bis zum nächsten Mal und tschüss.
Tschüss.